Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuschauer, zur nächsten Podcast-Folge von KKSC, der Podcast für Einkaufsleiter, Supply Chain Leiter und Geschäftsführer von kleinen und mittelständischen Industrieunternehmen. Heute mal wieder mit the one and only Joshua Weißenberger. Servus Joshua, grüße dich.
Servus Kiva und Shai Hai.
Und heute geht es um ein breites bzw. um ein internationales Thema. Und zwar wollen wir heute das Thema Einkauf im internationalen Kontext behandeln. Ja, was sind die Unterschiede, welche Besonderheiten und auch vielleicht auch mal in die Praxis mal ein paar Einblicke geben, Joshua, würde ich sagen, oder?
So schaut's aus. Ich würde auch gleich wieder übernehmen. So ein paar Fragen habe ich mir ausgedacht, Kivanj. Ich sag mal, du machst ja das Einkaufsbusiness jetzt auch schon ein paar Tage, ne? Heißt, du bist mit Sicherheit auch schon etwas herumgekommen, durftest mit Sicherheit auch das ein oder andere Land oder vielleicht sogar den ein oder anderen Kontinent bereisen. Ich denke, das ist für die Zuhörer ganz interessant. Vielleicht kannst du da mal so uns auf die Reise mitnehmen, wo du bisher überall unterwegs warst.
Ja, kann ich gerne machen. Das ist übrigens ehrlich gesagt so mein Steckenpferd, beziehungsweise das, was mir am meisten Spaß macht im Einkaufsumfeld, das internationale Sourcing. Weil du einfach mit sehr unterschiedlichen Menschen, Kulturen und Sprachen irgendwie Zusammenhänge hast oder in Berührung kommst. Und unabhängig mal davon, dass du dann halt auch diese Länder irgendwie siehst und die Personen dann. Das ist immer ganz interessant, finde ich. Ja, wo war ich überall schon oder wo durfte ich schon Verhandlungen führen oder habe Lieferanten aufgebaut oder ausgebaut? Also eigentlich überlege so gerade, in welchem Kontinent hatte ich keine Lieferanten? Ist schwierig, ehrlich gesagt, eins auszuschließen. Also Australien, ja, da okay. Ist auf jeden Fall kein Beschaffungsmarkt gewesen. Aber ansonsten Europa, Asien, Amerika, das sind eigentlich so die Kontinente gewesen. Also gut, Australien war tatsächlich nichts. Und ich überlege ehrlich gesagt gerade, ob Afrika, ob da überhaupt, nee, das war auch kein Beschaffungsmarkt. Wir hatten okay. Mal bei einem Projekt die Überlegung gehabt, ob Afrika was sein kann, aber also echt schon x Jahre her, ehrlich gesagt, das aber wieder verworfen. Insofern würde ich jetzt mal sagen, Amerika, Europa und Asien.
Okay. Hast du auch da, ich sag mal, nur ein ganz besonderes Highlight, wo du den Zuhörer mal dran teilhaben lassen möchtest? Ich denke, du hast ganz viel, aber vielleicht gibt es dieses eine Highlight.
Ich gebe mal zwei Highlights. Also einmal vom Business her und einmal so persönliches Highlight, ja. Also grundsätzlich, also ich war wirklich jetzt von den Kontinenten her und von den Ländern her war ich jetzt wirklich, also in Europa eigentlich nahezu alle Länder, ehrlich gesagt, und Osteuropa auch relativ viele. Ist jetzt ehrlich gesagt schwierig auszuschließen, wo ich nicht war oder keinen Lieferanten hatte. Was mir jetzt spontan zum Beispiel einfallen würde, Griechenland war jetzt kein Beschaffungsmarkt, ehrlich gesagt. Aber ansonsten gleich das Nachbarland Türkei war ein Beschaffungsmarkt und da kommt auch gleich dann mal ein Highlight-Erlebnis. Und ansonsten in Asien war tatsächlich auch, also China, Hongkong, Vietnam, Indien, also echt Thailand und echt ganz viele Länder da bereist und Beschaffungsmärkte auf- und ausgebaut. Ich will zwei Highlights mal hier quasi mal aufbringen. Das eine ist mal aus dem Business heraus ein Highlight, das ist Beschaffungsmarkt Türkei. Da ging es um den Aufbau von Lieferanten für Aluminiumprodukte, weil in der Türkei ist eine relativ große Industrie, die Aluindustrie, hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass die Bauindustrie in der Türkei ist analog zur Automotive-Industrie in Deutschland. Das ist halt so, dass die Hauptindustrie, sage ich mal, mehr oder weniger in der Türkei. Und damit hängt es auch zusammen, weil im Baubereich viel für Fenster und für gewisse andere Bauelemente viel Aluminium verwendet wird, gibt es halt relativ viele Alupresswerke in der Türkei. Übrigens ein Beschaffungsmarkt-Tipp, falls den niemand auf dem Schirm hatte, könnte tatsächlich für Aluprofile die Türkei sein. Und da möchte ich einfach mal so ein Business-Highlight quasi mal ja, erläutern. Und zwar, wie gesagt, Aufbau von Aluminiumlieferanten. Da ging es im Grunde genommen um Aluminiumteile, also Aluprofil gezogen, abgelenkt, bearbeitet mit einer verchromten Oberfläche, im Speziellen in dem Fall. Und wir hatten da immer wieder Oberflächenprobleme bei dem Projekt. Und da haben wir dann ein Meeting vorab, vor Ort, nicht vorab, sondern vor Ort organisiert, Joshua. Und da habe ich eigentlich zwei Highlights erlebt. Erstens kam ich da an, nachts, und das Hotel war ausgebucht, obwohl es reserviert war. Und wir hatten kein Zimmer mehr im Prinzip, sondern bist du da irgendwo so mitternachts angekommen und musst dir irgendwie separat nochmal gucken, wie du ein Zimmer findest. Also das ist irgendwie trotz Buchungsbestätigung, keine Ahnung, was da passiert ist. Also musste ich mir erstmal in Istanbul was, erstmal da nachts ein Zimmer suchen und war halt ist halt eine sehr späte Nacht geworden sozusagen. Und dann am nächsten Tag quasi das Meeting gehabt mit dem Lieferanten. Ich selber spreche ja Türkisch, aber das Problem ist halt tatsächlich, muss ich auch gestehen, ist manchmal, wenn es jetzt so um technische Details geht oder um Fachvokabular, das ist halt relativ schwierig für mich dann halt auch, mich auch auf Türkisch oder in Türkisch auszudrücken. Dann spreche ich dann lieber Englisch. Das haben wir dann auch in der Besprechung so gemacht oder mal hin und her geswitcht, sage ich mal. Ja. Und dann Themen besprochen, alles gut. Qualitätsthemen besprochen, die Kuh vom Kunden war auch dabei, alles durchbesprochen, neue Timeline festgesetzt, wie geht's weiter, haben uns dann auch die Produktion nochmal angeschaut. Und dann sitzen wir, und dann sind wir so üblich, wie das im Ausland ist, dann geht man ja mal mindestens Mittagessen, wenn nicht sogar noch Mittag und Abendessen. So, dann wollen wir Mittagessen gehen, und dann sitze ich hinten im Auto, der Lieferant vorne, ich weiß gar nicht mehr, Geschäftsführer und Vertriebsleiter, irgendwie so war es, glaube ich, gewesen. Ja, wenn, ich glaube, wir sind zum Mittagessen sollten wir fahren oder ins Hotel. Eins von beiden. Auf jeden Fall saß ich hinten mit dem Kuhkollegen quasi und die beiden vorne. Und der eine kriegt einen Anruf, irgendwie Kunden, scheinbar einen Kundenanruf, der auf eilige Muster wartet. Und ja, vertröstet dem am Telefon auf Türkisch alles. Ne? Ich verstehe das halt im Grunde ja auch, wenn ich dann, also verstehen tue ich halt auch alles. Und von daher war das ganz witzig und interessant. Und dann telefoniert er wiederum, ich glaube, mit der Produktion, so nach dem Motto, ey, wie sieht's aus mit den Mustern und so weiter, Kunde macht Druck. Und so von dem seinen Ausführungen gehe ich einfach davon aus, dass die Produktion sagt, ey, wir haben die Teile produziert, die Teile sehen nicht gut aus, die können wir nicht rausschicken. Sagt er, ja, der Kunde macht so viel Druck, wir schicken die Teile jetzt raus und wenn der Kunde sagt, die Qualität passt nicht, dann sagen wir, oh, da muss uns was durchgerutscht sein. Das war für mich so ein Highlight, wo ich einmal gesagt habe, okay, der hat scheinbar vergessen, dass ich Türkisch verstehe. Und das war für mich auch so ein Thema, wo ich gesagt habe, nee, also ganz ehrlich, das wird der ja wahrscheinlich mit uns auch machen. Und jetzt weiß ich auch, wo das herkommt, dass wir x Bemusterungsrunden sozusagen haben, wo es nicht passt. Und ja, das war mal so ein echtes Highlight. Ja, mal zum ein Highlight zum Schmunzeln. Ein Video von Lieferanten verarscht ihr es, ehrlich gesagt. So muss man das ja sagen.
Aber Essen sei genau noch gegangen.
Ja, selbstverständlich.
Okay, ja, das war noch wichtig.
Ja, selbstverständlich. Nee, ich kann aber auch sagen, das Projekt ist wirklich, der hat auch noch hat bemustert und am Ende ist mit dem nichts geworden. Hm. Und die Beschaffung haben wir dann nicht in der Türkei gemacht, sondern sind damit nach China gegangen. Mhm. Ja, aber es ist echt x Jahre her. Also sind wahrscheinlich schon so 6, 7 Jahre locker her, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Dann das zweite Highlight in China, das war mein persönliches Highlight. Das war auch echt lange her. Also ich belege gerade, wann ich die erste China-Reise gemacht habe. Das muss, also x Jahre her. Ich glaube, 15 Jahre her, dass ich das erste Mal in China war. Und man hat auch immer super die Entwicklung gesehen. Ne? Also wie die von der Kultur her, auch die Offenheit und wie die Produktionen sich entwickeln, wie die Menschen sich entwickeln. Von Jahr zu Jahr hat man das gesehen. Und das Interessante war, es war im Grunde genommen immer so, ich habe die Hotels immer selber rausgesucht und habe dann quasi die Hotels gebucht bzw. buchen lassen von dem Standort in Hongkong. Also das Unternehmen hatte einen Standort in Hongkong Wir sind quasi mit den Einkäufern zusammen zu den chinesischen Lieferanten gegangen. Und bei der Reise habe ich es dann so gemacht, habe ich der Einkäuferin im Grunde genommen das überlassen, die Hotels zu buchen. Die hat mir die Reservierung zugeschickt. Das war in Guangzhou ein Hotel, ein 5-Sterne-Hotel. Also stand zumindest auf der AB beziehungsweise auf der Buchungsbestätigung so. Ja, und dann haben wir unsere Reise gemacht und dann sind wir irgendwann in diesem Hotel angekommen und dann kam er schon an. Ja, ich mir schon gedacht, also irgendwie sieht das alles sehr mit chinesischen Schriften und so, weil normalerweise, also Südchina ist sehr international, ne? Da hast du immer Chinesisch und Englisch. Und in dem Hotel war das nicht so. Und da habe ich mir schon gedacht, ah, okay, was kommt da auf uns zu? Und so war es auch. Also ich muss echt sagen, also diese ganzen Horror-Stories, die man immer so über China erzählt hat, die stimmen nur teilweise, ehrlich gesagt. Klar gibt es da gewisse Dinge. Die Kultur ist da natürlich anders, die Hygiene ist da vielleicht an der einen oder anderen Stelle anders, die Essgewohnheiten sind anders, aber so wie es übertrieben wird bei uns hier im Westen, ist es nicht so. Also dafür war ich zu oft da, um zu sagen, ja, das ist so. Aber ein paar Dinge gibt es, die schon interessant dann sind. Und das war halt in dem Fall halt auch so. Und ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass das China-spezifisches war, aber es ist halt dort passiert und das passt so in das Klischee. Wir kamen da an. Alles muffig, irgendwie so grüner, muffiger Teppich, irgendwie das Bett, das war irgendwie eher ein Brett als eine Matratze. Also das war wirklich katastrophal. Und ich habe die Nacht im Jogginganzug mit Socken darüber gezogen, geschlafen sozusagen. Also das war echt interessant. Morgens sollten wir vom Lieferanten abgeholt werden, relativ früh. Bin ich unten in den Frühstücksbereich runtergegangen und es gab wirklich nur chinesisches Frühstück. Und chinesisches Frühstück ist halt sehr... ich würde mal sagen, sehr herzhaft. Ne? Also ja. Die frühstücken jetzt nicht Brötchen, Brot und Käse und Wurst und so weiter, sondern da gibt es dann bei denen wirklich Würstchen, Suppe, Fleisch und so weiter. Und das hast du dann halt auch überall gerochen und auch gesehen und gehört auch, dass man die Suppennudeln da hochzieht und so weiter. Das war dann halt, da habe ich dann halt auch nicht gefrühstückt beispielsweise, weil das dann schon... Ja, ich sag mal, kulinarisch so nicht in meine Richtung ging. Das waren absolut mal so die zwei Highlights, die ich erlebt habe in der Konstellation. Also auch das war auch nochmal ein Learning, selber zu gucken, welches Hotel, wie sind die ausgestattet und so weiter. Aber das darf nicht falsch verstanden werden. Also mein absolutes Lieblingsland ist China hinsichtlich Geschäftsbeziehungen, weil du kannst super mit denen zusammenarbeiten, zuverlässig. Halten sich an die Absprachen, wenn du weißt, wie du mit denen umgehen musst. Das ist so, ich will jetzt hier gar nicht China irgendwie ins schlechte Licht rücken. Ganz im Gegenteil, ich wollte es einmal nur mal erzählen, weil das so die zwei Sachen waren, die mir hängen geblieben sind. Und das war natürlich dann am nächsten Morgen, kaum geschlafen, nicht gefrühstückt und dann noch irgendwie beim Lieferanten im Auto irgendwie 2 Stunden ins Werk gefahren. Und da war ich dann auch froh, als ich dann am Abend in einem anderen Hotel angekommen bin. Also das, ja. Aber sowas erlebt man. Also ich glaube, jeder Einkäufer, der international unterwegs ist und sagt, das habe ich noch nie erlebt, dann war der nicht international unterwegs. Irgendwas erlebst du immer, wo du sagst, ey, das war mal wirklich mal absolut Klischee irgendwie für das Land.
Ja, auf jeden Fall auch eine echt coole Story. Ja, ich bin da dabei. Also da nur wer wirklich reist, der kann auch danach was berichten und ja, hat was erlebt. So. Ne? Einen kleinen Exkurs muss ich noch machen. Du hattest vorhin gesagt, nur Griechenland hattest du wahrscheinlich in Europa nicht. Da kann ich tatsächlich mal glänzen. Ja. Also ich habe Erfahrungen in Griechenland. Also da ergänzen wir uns wieder, Kivansch. Da habe ich schon den einen oder anderen Lieferanten kennenlernen dürfen. Aber natürlich auch eine
Welche Produkte? Also ich wüsste wirklich nicht, welche Industrie in Griechenland, also nicht, weil ich es negativ reden will, weil ich einfach nicht... mich wirklich da noch nie Berührungspunkte hatte, außer Urlaub. aber was wären das denn für Produkte gewesen? Ja,
ganz speziell waren das Gaskartuschen in dem Falle mit Blech und dann auch die Befüllung der Gaskartuschen wird komplett davon übernommen. Gibt es auch nur eine sehr, sehr geringe Anzahl auf, nicht nur europaweit, sondern auch weltweit. Und da ist eben ein großer in Griechenland tatsächlich.
Ah, okay. Ja, interessant. Genau.
Jetzt hast du ja auch schon bei deinen zwei Storys schon ein bisschen auf die kulturellen Unterschiede, die sprachlichen Unterschiede sowieso, aber auch gibt es mit Sicherheit Verhandlungsunterschiede. Das ist ja sogar schon in Europa der Fall. Also ein Italiener ist einfach von der Kultur her anders wie ein Deutscher. Da gibt es schon Unterschiede. Aber
kann ich auch ein Lied von singen. Ganz, ganz viel in Norditalien unterwegs gewesen, ja. 10 Uhr Termin gehabt und 10 Uhr heißt dann, ja, so 10 Uhr halt.
Ja, nicht, so nicht, circa.
Also nicht deutsche 10 Uhr, sondern italienische 10 Uhr heißt dann, ja, ihr kommt dann halt irgendwann mal so um 10 Uhr rum vorbei und dann trinken wir erstmal einen Espresso.
Also, genau, genau. Und dann irgendwann geht es ja schon fast wieder Richtung Mittagessen, ne? Also, ja,
mindestens eine Stunde, ne?
Ja, genau. Ja, also ich denke, du kannst fast zu jedem europäischen Land schon einen kulturellen Unterschied, aber auch weitere Unterschiede finden. Aber lass uns doch nochmal speziell, weil du auch gesagt hattest, das ist so wegen dein Lieblingsland China oder ja, einfach den asiatischen Raum. Lass uns da mal die kulturellen Unterschiede schon zum Vergleich Deutschland, aber vielleicht auch Europa, weil ich sag mal, da sind die Europäer dann doch eher wieder ähnlicher im Vergleich zu China. Lass uns doch da vielleicht bei diesen drei Punkten mal sprachlich, kulturell, aber auch verhandlungsbezogen mal drauf eingehen.
Ja, also ich würde das ehrlich gesagt in zwei teilen. Also ich finde, also aus meiner Erfahrung heraus ist es wirklich so, du kannst im Grunde genommen Europa, ja, hast du, was irgendwie ein Cluster ist. Und dann würde ich tatsächlich Osteuropa und Asien in einen Cluster packen, von den Herausforderungen her. Weil du hast, klar ist Osteuropa nochmal aufgrund der Nähe nochmal ein bisschen entspannter, sage ich mal, als Asien. Aber du hast relativ ähnliche Herausforderungen mit den beiden Clustern, sage ich jetzt mal. Also deswegen, und wenn du das als Unternehmen, als Einkauf nicht auf dem Schirm hast, scheiterst du mit der Beschaffung in diesen Bereichen. Und du bist, dann gehst du als Unternehmen daraus und sagst, ach, das sind einfach nicht die richtigen Beschaffungsmärkte. Das stimmt nicht. Die Schuld ist oder das Problem ist nicht das Beschaffungsmarkt oder die Länder oder die Lieferanten in diesen Ländern, sondern das Problem liegt bei dir, weil du nicht weißt, wie du in diesen Märkten dich verhalten sollst, wie du dich, wie du die Geschäftsbeziehung aufbaust, wie du Qualität sicherst, wie du kommunizierst, wie du Präsenz zeigst und so weiter, ist ganz anders, als wenn wir hier über Deutschland sowieso, aber über Europa sprechen. Mhm. Ganz anders. Und da kann ich zu 99,9% sagen, wenn jemand diese Beschaffungsmärkte versucht hat aufzubauen und gescheitert ist, liegt es nicht an diesen Beschaffungsmärkten, sondern weil er es falsch gemacht hat. Einfach. Das muss ich einfach so sagen. Aus Erfahrung ist das so, weil ich habe so oft in Projekten gesehen, wie Unternehmen da dran gegangen sind. Und da kann ich von Anfang an sagen, ey, wenn ihr das so macht, das wird nicht funktionieren einfach. Und ich selber habe ja eine komplette Beschaffungsorganisation auch aufgebaut, eine komplette Supply Chain in China, also Hongkong, China, zum Import von Produkten nach Deutschland, mit Qualitätssicherung, mit Logistik, mit Einkäufern und so weiter. Und ich glaube, da sage ich ganz einfach, da weiß ich wirklich, von was ich spreche, weil das mein ganzes Einkäuferleben hat mich das im Grunde genommen begleitet. Und also der riesengroße Unterschied ist, erstmal ist es ein riesen kultureller Unterschied. So, weil wir hier in Europa sind so, wenn ich telefoniere, dem das ein bisschen erkläre, mal einen kurzen Teams-Termin mache, dann die Unterlagen rausschicke, dann kommt auch irgendwann ein Angebot. So, das ist in diesen Ländern nicht so. Da wirst du scheitern, das wird nicht funktionieren. Da kriegst du vielleicht auch ein Angebot, das wird preislich nicht passen, der wird es wahrscheinlich auch zur Hälfte nur verstanden haben, das wird von den Spezifikationen her nicht passen. Also erster Punkt ist schon mal die Geschäftsanbahnung. Die dauert viel, viel länger in diesen Ländern als bei uns hier in Zentraleuropa. Viel länger, weil da gilt der persönliche Kontakt viel mehr als der geschäftliche Kontakt. Ne? Also ich habe es ja eben auch schon gesagt, Mittagessen geht, Abendessen geht. Da ist es teilweise auch so, klar, du musst halt irgendwo auch gucken im Unternehmen, compliance-mäßig, aber wenn du diese Dinge nicht machst, dann darfst du da auch gar nicht hingehen. Also du hast, teilweise ist es auch so, dass die Lieferanten, die Geschäftsführer von den Lieferanten dich auch privat einladen, wenn du da unterwegs bist. Ja, dass du einfach dem Abendessen dann halt auch mal einen Ausflug mit dem zusammen machst, dass er dir die Stadt zeigt, weil er einfach dir die Kultur und die Gastfreundschaft, das ist einfach dort so. Und auf solche Sachen, da musst du halt entsprechend Zeit einplanen, Geduld einplanen. Und die Anbahnung dauert halt viel länger. Also ich würde eher sagen, also zusammengefasst kannst du sagen, wenn du persönlich mit dem gut zurechtkommst, dann passen auch die Preise und die Qualitäten am Ende. Das heißt jetzt nicht, dass man sich gegenseitig beschenken muss oder so. Also darum geht es gar nicht. Aber es geht einfach um ein Miteinander, das Vertrauen aufzubauen. Das ist bei uns anders. Also wir sind hier eher funktionell unterwegs und die sind da eher emotionaler unterwegs. Und das musst du halt wissen. Da kannst du nicht zwei Termine an einem Tag machen bei Lieferanten, das schaffst du gar nicht. So, weil du einfach, du fängst da, erstmal geht es da morgens schon mal ein bisschen später los. So, erster Termin, 9 Uhr. Ja, hatte ich mal ein Erlebnis gehabt, habe ich einen Reiseplan gemacht, dann war der erste Termin um 9 und dann sagte der Geschäftsführer, um 9, wir können aber schon um 7:30 starten. Ja, können wir schon in Deutschland, aber dort nicht. Allein der Verkehr schon, der da morgens ist, die Leute kommen gar nicht so schnell ins Büro, die starten nicht so früh, das funktioniert dort nicht. Also, das ist halt ein Riesenunterschied. Das ist, und der Kern aus meiner Sicht auch, Joshua, ehrlich gesagt. Wenn du das nicht verstanden hast, dann wirst du nie einen vernünftigen Lieferanten dort sourcen können. Das ist schon mal Punkt Nummer eins, dass du da dieses Eis brichst und dass der Lieferant sagt, ey, mit denen habe ich wirklich Lust, zusammenzuarbeiten. Da setze ich mich für ein. Das musst du erreichen. Dann hast du das, die große Herausforderung, die Qualität dahin zu bekommen, wo du die haben möchtest. Klar kannst du Glück haben, dass der Lieferant schon auf dem Niveau ist. So, aber in der Regel ist ja ein Unternehmen immer ein Unikat, halt auch von den Anforderungen her und so weiter. Den dann auf dieses Qualitätsniveau zu bringen, das dauert halt auch immer einen Tucken länger als bei uns hier in Europa. Auch das musst du einplanen. So, und wenn du das geschafft hast, dann musst du sicherstellen, dass du regelmäßige Bestellungen für diesen Lieferanten hast. Also du kannst nicht davon ausgehen, ich bestelle heute was, dann bestelle ich in einem Jahr was und die Qualität passt. Wanderarbeiter, die nicht zurückkommen, das war vorher schlimmer als jetzt, aber trotzdem ist das noch ein Thema. Die Fluktuation ist dort viel größer als wir bei uns. Vieles ist auch menschenabhängig in den Produktionen. Das heißt also, du musst eine kontinuierliche Beschaffungsvolumen dort haben für deine Produkte, sodass die Produktion deine Produkte immer produziert, dass du als Kunde dort bekannt bist, dass das immer läuft. Dann hast du auch eine wirklich gleichbleibende Qualität. Man schätzt ja manchmal so, dass sie den Fehler auch immer einbauen, den sie, weil sie der Meinung sind, dass das da reingehört. Es ist aber tatsächlich so. Es ist wirklich so. Es ist wirklich so, dass die dann, wenn das Ding steht, dann haben die das auch wirklich im Griff. So. Aber der Weg dahin ist deutlich länger und auch natürlich mit mehr Kosten verbunden, weil dann kommt nämlich nochmal Folgendes, wenn du dann der Meinung bist, ich schicke die Bestellung dahin und wird einfach abgewickelt und fertig, das funktioniert auch nicht. Du musst regelmäßig vor Ort sein, du musst Präsenz zeigen, du musst dich mit denen zusammensetzen, du musst mit denen wieder essen gehen, du musst ein gutes Verhältnis zu denen haben, du musst die nach Deutschland einladen, die müssen auch das Unternehmen mal hier gesehen haben, du musst hier auch entsprechendes Programm bieten. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, ja komm, wir gehen mal in die Kantine essen bei uns und gut ist, das funktioniert nicht. Da musst du ja auch Zeit einplanen und den im Grunde genommen den dich revanchieren so und nicht, ich sag mal, getreu dem der Kultur hier, ja, dann gehen wir einfach in der Kantine mal essen für 3,50 Mark, dann passt das und dann gehen wir wieder in die Besprechung rein. Das würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen, das zu tun. Das habe ich auch schon genug erlebt, dass das gemacht worden ist. Und du musst Leute vor Ort haben. Du musst deine eigenen Leute vor Ort haben oder du musst eine Agentur oder einen Dienstleister haben, der für dich da drüben regelmäßig in den Produktionen unterwegs ist, sich das anguckt, Muster zieht, die Produktion sich anschaut, um einfach wirklich sicherzustellen, dass das funktioniert. Das ist ein riesengroßer, da siehst du ja eigentlich auch schon, wie groß der Unterschied ist zwischen international und, ich sag jetzt mal, national und europäische Beschaffung. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dir deine ganzen Fragen damit kaputt gemacht habe, aber du siehst ja schon mal, dass das ein Herzensthema ist bei mir, also. Ja.
Nee, du wunderbar, du bist über alle Facetten mal drüber. Es war ja kulturell, ja, ich sag mal, sprachlich, verhandlungsbezogen. Ich sag mal, klar, sprachlich würde ich mal sagen, kommst du mit Englisch eigentlich, hattest du ja auch vorhin schon gesagt, kommst du in China auch gut zurecht.
Vorsicht. In Hongkong ja. In Asien generell oder auch speziell in China. Ich will das gar nicht auf China spezifisch machen, sondern auch in Asien generell. Es ist wichtig, dass du einen Native Speaker hast. Also du musst jemanden haben, wir haben das zum Beispiel damals so aufgebaut, wir haben uns chinesische Einkäufer eingestellt in Shanghai, die im Ausland studiert hatten, die haben super Englisch gesprochen und super Mandarin gesprochen. Jetzt, das hängt ja auch nochmal damit zusammen, wo liegt deine Lieferantenbasis. Wenn du eher nördlich bist, dann Mandarin, wenn du eher südlich bist, dann Kantonesisch. Das ist wichtig, weil sobald es in die Details geht, technische Details und so weiter, weil die Techniker, die am Tisch sitzen, die sprechen in der Regel, die lesen, die können Englisch lesen, die verstehen das, aber sich ausdrücken, machen die in der Regel in der Muttersprache. Und da brauchst du jemanden, der quasi übersetzt. Ohne, das funktioniert, ich will nicht sagen, es funktioniert nicht, aber diesen Prozess, der so schon lange dauert, der wird noch länger dauern und du wirst noch mehr Probleme haben. Also du musst das schon, deswegen hatte ich ja gesagt, deswegen musst du entweder deine eigenen Leute vor Ort haben oder du hast einen Dienstleister, den du an der Seite hast, der dir diese Dienstleistung anbietet und mit dir in die Produktion reingeht. Klar, Englisch, Grundvoraussetzung, aber teilweise ist es auch wirklich so, in den Produktionen ist ja meist so, oder in den Unternehmen, die Gründer sind ja viele, ich sage jetzt mal Familienunternehmen und so weiter in China halt auch, egal wie groß die sind. Und meist ist es so, dass der Geschäftsführer aus der Technik kommt. Ne? Das war mal, ich sage jetzt mal eine Garagenbude und hat das immer größer gemacht. Und die sprechen die also ich habe selten Geschäftsführer erlebt, die Englisch gesprochen. Gibt es auch, keine Frage, aber die Vielzahl sind halt viele, die auch kein Englisch sprechen, weil das eher so die ältere Generation ist, sage ich mal, in China oder in Asien. Und ja, genau, so das ist halt wirklich wichtig, dass du da Native Speaker hast, der dann im Prinzip übersetzt einen neutralen oder einen, der von deiner Seite ist, sozusagen. Ja.
Kibansch, würdest du auch sagen, dass China oder vielleicht im weiteren Sinne auch Asien der Markt ist, wo die Einkäufer die nächsten 5 bis 10 Jahre wirklich absolut im Fokus haben müssen, nicht aus den Augen verlieren dürfen? Oder gibt es einen Markt, wo du sagst, oh, der ist sogar noch spannender für Einkäufer? Klar, kommt es am Ende auf die Branche und auf die Produkte an, ohne Frage, ja. Aber vielleicht so im großen Ganzen, ne?
Nee, also ich sag mal so, du wirst von Asien wirst du nicht drum rumkommen. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren, auch wenn teilweise in der Presse Sachen kursieren nach dem Motto, wir müssen weg von Asien, speziell von China. Also da muss man mal wirklich mal die Frage stellen, wenn wir von China weg müssen. Also ich sage ja immer, China ist genauso ein Beschaffungsmarkt wie Deutschland, Italien, Spanien, Portugal oder Türkei. Das ist genauso ein Beschaffungsmarkt betrachtet werden mit den ganzen Risiken, wie du das auch in den anderen Ländern hast. Ne? Also nicht mehr dieses klassische Low-Cost-Sourcing China und so weiter. Die Zeiten sind aus meiner Sicht vorbei. Ne? Also das ist jetzt nicht mehr klassisch der billige Jakob, der da nur noch produziert, sondern gibt es auch, ja, aber es ist halt ein Beschaffungsmarkt, den du auf dem Schirm haben musst, den du managen musst. So. Und ich meine, die Europameisterschaft hat es uns doch gezeigt, jetzt mal Hand aufs Herz, dass wir auf China weder verzichten können, noch China auf uns verzichten kann. Ich meine, wer waren denn die Hauptsponsoren in der Europameisterschaft? Das war doch BYD, das war doch Alibaba, das war doch AliExpress. Also allein schon deswegen gibt es ja, ich sag mal, da sieht man ja schon, dass auf internationaler und auf sehr hoher Ebene schon die Verbindungen da sind. Also du wirst von Asien nicht wegkommen, von China sowieso nicht, weil aus meiner Sicht ist es halt so, dass China sehr stark in diese Technologien investiert, sei es KI, sei es die Chip-Technologien und so weiter, und guck dir den ganzen Elektronikmarkt an. Also alleine jetzt schon, was wir hier gerade im Bild haben, allein die Kamera, die wir haben, die Ohrdinger, die wir hier drin haben und das Mikrofon. Ist aber alles in China. Das wird so, wo ist die Alternative aktuell? Ich sehe die nicht in 5 bis 10 Jahren. Weil ich weiß ja auch, wie dieser chinesische Markt zum Beispiel aufgebaut worden ist. Das ist ja über Jahre gegangen. Jahre, wenn ich mich noch dran erinnere, vor 15 Jahren, die ersten Teile, die wir da bekommen haben, das war qualitativ echt teilweise so schlecht. Und das ist mittlerweile ja nicht mehr so. Und klar muss man sich Alternativen aufbauen. Ist ja, müssen wir auch. Der Einkauf muss sich Alternativen aufbauen, aber halt nicht so blauäugig rangehen, beziehungsweise, ich sag mal, so feindselig rangehen, zu sagen, ich muss von China unbedingt weg. Nein, du musst es managen. Du musst diesen Beschaffungsmarkt auf dem Schirm haben, du musst es managen, weil du hast teilweise auch gar keine Alternativen, preislich nicht und von der Technologie auch nicht. So. Genau, so sehe ich das. Also ich sag immer, die Weltkarte ist quasi, die muss ich auf dem Schirm haben. Ich muss wissen, in welchen Ländern kann ich welche Warengruppen sourcen, was sind die Vor- und Nachteile, was sind die Risiken und wo macht es Sinn, meine Produkte zu sourcen. Und genau, das ist für mich Europa. Osteuropa sollte man natürlich auf dem Schirm haben. Das ist Asien, das kann auch Amerika sein, je nachdem, über welche Sachen man da spricht. Insofern, ich würde gar keinen Beschaffungsmarkt ausschließen, ehrlich gesagt, sondern es muss halt sinnig sein. Du musst einfach die Themen auf dem Schirm haben und diese ganzen populistischen Sachen würde ich als Einkäufer, da würde ich gar nicht, das würde ich komplett ausblenden. Ich würde es wirklich anhand meiner Entscheidungsmatrix machen, anhand meiner Risikobetrachtung und das ganze Thema drumherum, was da immer so kursiert, das würde ich wirklich ausblenden. Natürlich muss ich eine Risikobetrachtung machen. Natürlich muss ich überlegen, was passiert denn, wenn jetzt irgendwie Anti-Dumping-Zölle auf E-Autos kommen aus China. Was macht China dann? Was passiert dann? Wie geht das weiter? Natürlich muss ich das auf dem Schirm haben, aber ist aber eine Risikobetrachtung. So würde ich das jetzt mal insgesamt zusammenfassen.
Ja, ist sehr spannend, finde ich sehr gut. Ich bin tatsächlich auch schon bei meiner letzten Frage angelangt, Kiwan. Wir wissen ja, dass wir vor allem auch den ein oder anderen jungen Zuhörer aus dem Einkauf als ja, Nachwuchsführungskräfte im Einkauf haben unter unseren Zuhörern. Kannst du vor allem den Jüngeren, klar, am Ende trifft es auch natürlich auch alle anderen, aber vielleicht die jetzt erst in den Startlöchern sind, die anfangen, interkulturelle Kontakte zu haben, global zu agieren. Wie können die sich bestmöglich darauf vorbereiten? Hast du da wie so einen, ich sage jetzt mal, ein Konzept, einen kleinen roten Faden oder einfach so ein paar Tipps, die du denen mitgeben kannst?
Ja, das kann ich gerne tun. Ich kann mich noch an meine erste Verhandlung in China erinnern, meine allererste Verhandlung. Ich glaube, ich habe wirklich die erste Reise war, da war ich wirklich noch unter 20. Der hat mich ausgezogen, der Lieferant, ne? Also da bin ich rausgegangen und habe mir gedacht, was sage ich jetzt eigentlich meinem Chef? Ich sollte eine Preisreduktion rausholen, bin mit einer Preiserhöhung da rausgegangen. Und da habe ich schon mal das erste Mal Respekt vor den Asiaten bekommen, wie tough die sind. Und das kann man sich eigentlich auch merken. Also was Zahlen angeht, was wirklich mal so ein, die können wirklich ja auf dem Blatt Papier machen sie dir so einen Cost-Breakdown und dann, der hört sich dann auch noch schlüssig an. also ich würde das gar nicht, also ich würde die Verhandlungsvorbereitung würde ich gar nicht nach Ländern unterscheiden, sondern du musst ja deine Verhandlungen so vorbereiten auf Basis von Zahlen, Daten, Fakten. Ne? Du musst dein Material kennen, du musst das Gewicht beispielsweise von dem Material kennen, je nachdem, was du da jetzt einkaufst. Du musst, wenn du eine Elektronikbaugruppe kennst, musst du die Stückliste kennen. Du musst dir vorher die Bauteilpreise rausziehen. Also du musst wirklich selber schon mal, entweder kriegst du einen Cost-Breakdown vom Lieferanten und verifizierst den selber oder du machst den halt selber mit gewissen Annahmen. Gibt es ja auch genug Tools oder genug Quellen, wo du dir die ganzen Daten rausziehen kannst. Also das musst du wirklich sauber vorbereiten, dass du dem das auch vernünftig vorrechnen kannst. Natürlich ist da immer eine Unschärfe drin, aber das ist für mich die Grundlage, diese Dinge vorzubereiten. Das sind ja auch so Themen, die wir quasi für unsere Kunden machen und unterstützen. Aber das ist die Grundlage, das zu haben. Dann ist wichtig, dass das drumherum, plane viel Zeit ein, wenn du gerade im internationalen Umfeld unterwegs bist und verhandelst. Und kenne denjenigen, mit denen du die Verhandlung führst. A, ist der entscheidungskompetent und B, du musst ein vernünftiges Verhältnis zu dem haben. Weil wenn du ein gutes Verhältnis zu dem hast, dann sind viele Dinge einfacher, mit dem zu diskutieren. Da kannst du viel, werden die Asiaten vor allen Dingen auch sehr kreativ, um zu gucken, wie können wir Kosten einsparen, wie können wir gewisse Dinge machen, da sind die sehr, sehr flexibel. Das ist, glaube ich, das Wichtige im internationalen Umfeld, deinen Lieferanten wirklich eine enge Beziehung zu haben und alles andere ist wirklich Zahlen, Daten, Fakten so vorzubereiten, wie du, weil du darfst es halt auch nicht vermischen, ne? Das heißt jetzt nicht, nur weil du ein gutes Verhältnis hast, heißt nicht, dass du in das Meeting reingehst und so nach dem Motto, ey, wir haben ja ein gutes Verhältnis, komm, x Prozent oder das darfst du natürlich nicht machen, weil er kennt seine Zahlen. Die kennt er sehr, sehr gut, das verspreche ich dir. Und der nimmt dich auseinander. So ist es mir ja auch passiert. Also von daher kann ich da nur aus Erfahrung berichten. Also bereite dich so vor, wie du dich bei einem deutschen Lieferanten vorbereiten würdest, aber hab das Ganze drumherum auch auf dem Schirm im Grunde genommen. Genau. Und wichtig ist für dich ein Joker, den du immer ganz gut ziehen kannst und der zieht immer sehr, sehr gut in diesen Ländern, ist den Chef von dir zu ziehen. Zu sagen, okay, bis hierhin verhandelt, jetzt muss der Chef nochmal als Eskalationsstufe rein, weil A, zeigt das dem Lieferanten, das finden die ganz gut, weil das einfach die Wichtigkeit zeigt, das finden sie sich halt auch gebauchpinselt und da machen die dann in der Regel auch was. So, da kannst du dann auch nochmal einen Tucken rausholen. Also musst du dann gucken, wie du das strategisch aufbaust. Das wäre für mich nochmal so der Joker, den du immer ziehen kannst. Da geht immer was übrigens. Immer. Das kann ich so schon sagen. Also selbst wenn du aus dem Meeting rausgehst und sagst, ey, ich habe den ausgequetscht und ich bin der Superheld, da kann ich dir sagen, gib's deinem Chef, er kriegt da nochmal was raus auf der Ebene. Da ist immer noch was möglich.
Und es macht ja dann auch den Chef zufrieden, weil dann hat er auch nochmal seinen Beitrag dazu geleistet. Ne? Also
so
Win-Win.
So sieht's die Win-Win-Situation, wie man so schön sagt. Genau.
Alright, Kiwan, ich bin durch. War mega kurzweilig, hat wieder immer sehr viel Spaß gemacht. Ich würde an der Stelle schon mal Servus sagen und ich freue mich auf die nächste Folge.
Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Ich glaube, man hat gemerkt, dass das ein Thema ist, was mir echt am Herzen liegt, weil ich da halt auch schon ziemlich viel gemacht habe in dem Bereich und die Folge hat mir echt richtig gefallen. Und ja, bis zur nächsten Folge, würde ich sagen. Bis dahin, ciao, ciao.
Ciao, ciao.